Ein Megatrend habe ich jetzt noch nicht mal gelernt im Prozamilikus ist, du bist, was du nicht isst. Also jeder grenzt sich ab, indem er noch mehr weglässt wie der andere. Wo geht es hin so in den nächsten Jahren? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder zu dritt sind. Mir gegenüber sitzt nämlich nicht nur der wunderbare David Haas, sondern auch die Heike Max. Herzlich willkommen, liebe Heike.
Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Schön, auch ein wunderschönes Hallo von mir. Ich freue mich echt, dass du da bist, weil wir haben tatsächlich ein Frau-Problem. Wir haben zu wenig Frauen bei uns im Podcast und von dem her freue ich mich sehr, dass wir heute Frau Nummer 2 in unserer Interviewfolge drin haben.
Aber die Heike ist nicht nur da, weil sie eine Frau ist, sondern Heike steht schon ganz lang auf unserer Liste, ich glaube ja, schon von Anfang an. Ja. Genau, und warum und weshalb, das wird sie uns gleich selber erzählen. Heike, stell dich da einfach mal ganz kurz unsere Hörerinnen und Hörer vor. Wer bist du, was machst du, was kannst du? Und genau. Was machst du so?
Ja, ich bin von Beruf Diätassistentin, das heißt, ich mache Ernährungsberatung, lebe in Uttenhofen, lebe dort mit meinen zwei fast erwachsenen Mädchen. Ja, arbeite im Klinikbereich, sowohl für eine Krankenkasse und auch selbstständig.
Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Bevor wir in das Thema einsteigen, kannst du uns so ein bisschen erzählen, wo kommst du her, was ist so dein Hintergrund, wie bist du aufgewachsen mit dem Thema Genuss, Essen und wie kamst du dann auch so zu dem Beruf, den du jetzt ausübst?
Ja, ich komme aus Galdorf, bin dort im Mehrgenerationshaus aufgewachsen mit meinen Großeltern und mit meinem Bruder. Wir haben dort gelebt, haben einen eigenen Garten gehabt, haben oft alles selber produziert. Meine Mama hat eigentlich alles selber gemacht und ja, wie ich zu meinem Beruf dann kam, ich habe selber gern gekocht, oft mit meinem Opa zusammen, war dann auf dem EG und irgendwann, ja, ging der Weg dann weiter in die Richtung Ernährung.
Jetzt heißt ja unsere Folge auf dem Ofenbänkle mit, einfach weil der Ingmar und ich aus unserer Historie heraus festgestellt haben, dass das Ofenbänkle ja der schönste Platz in der Bäckerei ist. Und deshalb haben wir gedacht, wir laden virtuell unsere Gäste mit ein aufs Ofenbänkle. Gibt es für dich eine Assoziation mit dem Ofenbänkle, eine Verbindung, irgendwas? Bist du überhaupt schon mal auf dem Ofenbänkle gekocht?
Also wirklich auf dem Ofenbänkle noch nicht, aber wir hatten eine große Wohnküche und da war auch noch ein Holzofen drin und es gab eine Eckbank und auf der hat eigentlich das Leben stattgefunden. Unterhaltung, Essen, also ja, da wurde gelebt.
Dann heißt die Folge auf dem Eckbänkle.
Ich habe aber echt schon coole Antworten auf die Frage gekriegt.
Ja, echt, ja.
Ich habe schon coole Ofenbänkle und sowas Ähnliches kennengelernt.
Ja, du, aber dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Beruflicher Werdegang, Diätassistentin. Wie kann ich mir das vorstellen? Was macht man da? Wie läuft so eine Ausbildung ab?
Also es ist eine Ausbildung, kein Studium. Ich habe das gemacht im Katharina-Hospital in Stuttgart. Und wie gesagt, man hat viel Schule, viel Theorie, aber auch Praxis. Das heißt Praxis, auch Großküche. Um dort Diäten zu bereiten, die Diäten überwachen, dass jeder Patient das richtige Essen auf dem Teller dann letztendlich hat und dann natürlich auch die Ernährungsberatung und Schulung vom Personal.
Das heißt, so ein klassischer Arbeitgeber wäre zum Beispiel jetzt ein Krankenhaus, oder?
Zum Beispiel.
Okay, ja. Oder wie du sagst, eine Krankenkasse.
Krankenkasse, ja. Reha-Kliniken, Altersheime.
Okay, und erklär doch mal kurz dein beruflicher Werdegang. Also du hast dann die Ausbildung gemacht im Katharina-Hospital.
Genau, dann bin ich ans Hohenloher Krankenhaus Öhringen-Künzelsau gegangen. Dann habe ich meine zwei Mädchen bekommen, habe da pausiert und bin dann in der Zeit zu der Krankenkasse gekommen, wo ich stundenweise einfach Kurse gegeben habe im Präventionsbereich.
Und im selbstständigen Bereich jetzt berätst du also Leute, die einfach Fragen haben zum Thema Ernährung, die vielleicht auch Probleme haben?
Genau, also da arbeite ich überwiegend in der medizinischen Beratung mit Haller Ärzten zusammen. Da kommen die Leute mit unterschiedlichsten Beschwerden und die berate ich dann.
Mach mal einen kurzen Schwenk zum Thema Bäckerhandwerk. Wir sind ja ein Back- und Genuss-Podcast und du hast ja beruflich dadurch zwangsläufig auch immer mal wieder mit Bäcker zu tun. Wie ist so deine Sicht aufs Bäckerhandwerk? Also so, ich habe mir mal so Stichworte aufgeschrieben zum Thema Qualität, Transparenz. Wie siehst du das? Gibt es da viele Leute, die da Schwierigkeiten haben? Und wie siehst du es auch ganz persönlich?
Also ich denke, in Deutschland haben wir ein recht gutes Bäckerhandwerk, weil wir haben, finde ich, die größte Vielfalt. Das merkt man immer, wenn man im Urlaub ist. Dann vermisst man doch das eine oder andere Brot oder die Brezel. Transparenz ist vielleicht für manche, die wo kein Hintergrundwissen haben, manchmal schwierig und auch liegt vielleicht manchmal auch an dem Personal. Also man muss den Leuten, wenn sie bei mir sind, schon Informationen mitgeben, um vielleicht gezielt mal nachzufragen, dass sie Transparenz bekommen.
Und hast du konkret Leute, oder wahrscheinlich ja schon, die einfach Schwierigkeiten dann haben, Brot zu vertragen?
Ja, also die letzten Jahre schon gehäufter. Ob das dann tatsächlich so ist, das stellt sich dann immer raus. Mhm. Aber ja, die Leute haben schon oft oder klagen über Beschwerden im Magen-Darm-Bereich, dass sie bestimmte Produkte jetzt nicht mehr vertragen.
Und mal weg vom Bäckerhandwerk, ganz allgemein gefragt, jetzt mal dich als Fachfrau, wie wichtig ist Brot in der menschlichen Ernährung?
Also ich sehe es als Grundnahrungsmittel eigentlich nicht wegzudenken, Hauptlieferant von Kohlenhydraten, Ballaststoffe und ist ja eigentlich auch ein günstiges Lebensmittel und ich, also es gehört dazu.
Und warum vertrage dann so viele Leute kein Brot mehr? Ist es tatsächlich so, dass es sich gehäuft hat in den letzten Jahren?
Also es häuft sich und meine Aufgabe ist dann immer in der Anamnese nachzufragen, ja, was steckt vielleicht dahinter? Auch diagnostisch mit dem Arzt steckt tatsächlich eine Allergie oder die sogenannte Zöliakie dahinter. Dann gibt's die Begriffe wie Weizen- oder Glutensensitivität und da muss man halt abklären, ja, inwieweit trifft es zu. Aber oftmals spielen da halt Stress, andere Dinge auch eine sehr große Rolle. Die Lebensgewohnheiten, das Essverhalten und wenn man das vielleicht ändert, dann stellt man fest, ich kann jetzt vielleicht doch eine Scheibe Brot wieder vertragen.
Okay, also viele Umstände, die quasi gar nichts mit dem Brot an sich zu tun haben, genau. Die werden angeschaut, verändert. Wie hoch ist der Prozentsatz von den Leuten, die dann aufgrund Veränderung von anderen Umständen doch wieder Brot essen können? Kann man das grob sagen?
Prozentual schwierig, aber ich sage mal, eine richtige Zöliakie haben nur 0,3% von der Bevölkerung.
Also eine Zöliakie ist eine Unverträglichkeit, oder?
Nein, das ist das Krankheitsbild, wo wirklich das Gluten Schäden an den Darmzotten macht.
Ja, wir lernen das auch immer auf der Schule, dass es ja nur ganz wenig sind, aber in der Praxis sind es tatsächlich halt viel, viel mehr, die sagen, sie hättet. Oder ich glaube, das ist viel Halbwissen auch im Umlauf. Also es gibt viele Leute, die sagen, ja, die sagen nicht direkt Zöliakie, aber ich sage, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, aber Dinkel kann ich essen oder so, das ist so der Klassiker.
Genau,
also das ist, glaube ich, viel.
Dinkel enthält ja genauso Gluten. Ja. Aber ich denke, da wurde ja viel auch mit medial Bücher, wo in Weizen verpönt. Ja. Und das lesen natürlich die Leute und deuten dann so ihre Symptome.
Das Verrückte ist ja, dass die Leute denken, wenn sie sich glutenfrei ernähren, dass sie sich gesünder ernähren. Das ist, glaube ich, oft auch.
Und ist aber eigentlich ein Widerspruch, weil es fehlen die Ballaststoffe und bestimmte Mineralstoffe. Eigentlich können sie so in einen Mangel rutschen.
Mhm. Ja, das ist das Verrückte dran.
Ja, okay.
Deswegen war es mir heute so wichtig, dass wir über das Thema mal sprechen.
Ja, voll. Also ich finde das super. Hochspannend heute. Das ist echt ein riesiges Thema, würde ich sagen. Lass uns das hier mal ansprechen. Genau, wir haben eine kleine Schnellfragerunde für dich vorbereitet. Das sind entweder oder Frage. Wir machen das einfach immer im Wechsel. Ich starte direkt mal mit Weizen oder Dinkel.
Ganz egal. Ich mag Dinkel lieber.
Brezel, Vollkorn oder klassisch?
Klassisch.
Rot oder Weißwein?
Weiß.
Und die letzte Frage, vegetarisch oder vegan?
Vegetarisch.
Bist du Vegetarierin?
Nein.
Okay. Wäre auch noch ein spannendes Thema.
Ja.
Vegetarisch oder vegan? Oder?
Nee, dass sie als Fachfrau für Ernährung keine Vegetarierin ist.
Ja, warum?
Also ich mag auch Rindersteak oder mal Pudelgeschnetzeltes oder was auch immer. Also ich mag Fleisch genauso wie Fisch und ich finde, ja, in Maßen gehört es auch dazu.
Spricht aus ernährungsphysiologischer Sicht in Maßen nichts dagegen?
Nein,
oder?
Nein.
Im Gegenteil ist es wertvoll. Also, weil man hört ja auch oft, dass der menschliche Körper gar nicht dafür gemacht ist, ausgelegt ist. Also, es gibt ja immer, ist ja wie mit allem, es gibt immer zwei Meinungen dazu. Aber aus ernährungstechnischer Sicht beinhaltet tierische Produkte Dinge, die man einfach für die Ernährung braucht.
Natürlich als Eiweißlieferant. Ich meine, ich kann es jetzt auch wieder widerlegen, indem ich sage, es gibt genügend Lebensmittel aus dem pflanzlichen Bereich, wo uns Eiweiß liefern, bräuchte ich jetzt das Fleisch auch nicht. Aber natürlich gehört es dazu. Und es ist wirklich das Maß, was ich esse.
Ja, okay. Mhm.
Ich habe mal so eine grundlegende Frage. Was ist überhaupt gesunde Ernährung? Also es gibt ja so viele Ernährungsformen, keine Ahnung, Low Carb und was es da alles gibt. Ist es total individuell, dass man sagt, für der eine ist vielleicht das Richtige und für der andere das? Oder gibt es eine Ernährung, die man für alle Menschen mal aufstellen könnte und dann würde sich alle irgendwie gesund ernähren? Oder ist es total individuell?
Also ich würde sagen, es ist individuell. Also ich habe so einen Slogan, jeder isst, was er isst. Und das so in Klammern, dieses Doppel-S dann da zwischendrin. Also man muss wirklich immer gucken, was bringt derjenige mit? Hat er vielleicht schon irgendwelche Fettstoffwechselstörungen oder erhöhte Harnsäurewerte? Hat er mehr Gewicht? Einfach zu gucken, ist eine Frau, wo vielleicht Schwangerschaft hat, stillt, ist ein Kind? Also es muss wirklich passen. Und es spielt auch immer ein Stück weit, was mir wichtig ist, auch die Biografie, also die Essbiografie, eine wichtige Rolle.
Das heißt?
Wenn ich jetzt als Kind gewohnt bin, mir Schwabe, dass es jetzt halt Kartoffelsalat mit Maultasche gibt, wird nie in eine Low-Carb-Kost reinpassen. Oder wenn man auch Leute hat mit, ja, die kommen aus Ungarn und so weiter, da kann ich jetzt nicht einfach mit Empfehlungen denen irgendwelche Gerichte streichen. Man kann es erklären, man kann optimieren, aber das gehört einfach schon auch dazu.
Und speziell mal nachfragt nach Low Carb, das ist ja so ein Thema, das uns Bäcker ein bisschen Probleme bereitet, wenn jemand da sehr überzeugt ist davon. Was ist da deine fachliche Meinung dazu?
Also die DGE, das ist die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt jetzt, die verbietet es jetzt nicht, aber hebt es jetzt auch nicht besonders hervor, sondern die sagt zwar nur, für wen es nicht geeignet ist, also Kinder, Teenager, Schwangere, Stillende, weil einfach da vom Nährstoffbedarf das nicht optimal wäre. Und meine Beobachtung ist immer so, Low Carb definieren auch immer viele falsch. Also, dass er einfach, nehme ich ein Beispiel, wenn ich Ernährungsprotokolle angucke, dann essen die meisten viel zu viel Kohlenhydrate. Das heißt, wenn ich die schon auf die Normalempfehlungen bringe, wäre das für die eigentlich schon Low Carb. Und die ganz strenge Low Carb, ja, da muss man einfach gucken, trinken die genug, haben sie genügend Obst, Gemüse drin, um ihre Ballaststoffe zu decken. Und das sind dann, was viele einfach auch nicht ja, sehen, wissen und auch dann tatsächlich richtig machen.
Und dieses Thema, dass man abends kein Brot mehr essen soll, ist da was dran?
Auch nicht generell, nein. Mhm. Also es kommt auf die Gesamtzufuhr an. Natürlich, wenn ich abends jetzt die Kohlenhydrate, da laufe ich vielleicht keinen Marathon mehr oder gehe jetzt eine Runde joggen, dann brauche ich jetzt nicht die Kohlenhydrate als Energielieferant, wenn ich nur auf dem Sofa rumlümmel. Aber ich nehme ein Beispiel von mir, wenn ich jetzt abends Low Carb essen würde und kein Brot, dann renne ich 2 Stunden später zur Schokolade. Und dann denke ich, wo habe ich dann die Kohlenhydrate gespart? Und wenn ich jetzt meine Scheibe Vollkornbrot dazu habe, dann bin ich so rundum zufrieden und habe sogar noch die besseren Kohlenhydrate wie jetzt vom Zucker her.
Vollkorn ist auch gleich ein gutes Stichwort. Ist das die bessere Art von Brot, kann man das so sagen?
Würde ich sagen, ja. Also einmal, ich finde es schmackhafter. dann habe ich die Ballaststoffe drin, wo wir einfach schauen müssen, dass wir die ausreichend zu uns nehmen. Vitamine, Mineralstoffe unterschätzen auch viele, weil ich habe halt in einem hellen Brot fast 80% Verlust von Vitaminen, Mineralstoffen. Und dann habe ich so eigentlich eine Win-Win-Situation. Mhm.
Aber bei der Brezel, da muss es helles sein.
Natürlich. Oder ich würde jetzt auch sagen, auch ein Hefezopf oder so irgendwas, wo ich einfach sage, da muss ich einfach auch wieder das Maß bestimmen lassen, dass ich mir jetzt am Wochenende die Brezel gönne oder der Hefezopf. Also den würde ich habe es auch schon mit Vollkorn gemacht, aber ja, da ist mir der Normale dann lieber.
Dann lieber nicht so viel vom Normalen, oder?
Und genau.
Wir gehen in die nächste Sätzebeende-Runde, oder?
Ja, direkt.
Du darfst uns ein paar Sätze beenden. Die haben wir dir auch nicht im Vorfeld zugeschickt, damit es ein bisschen spannend bleibt. Fängst du an?
Ja, genau. Ernährung ist?
Schön und Leidenschaft.
Brot ist?
Genuss.
Podcast machen ist?
Schön.
Wenn ich eine Backware wäre, dann wäre ich?
Ich glaube, eine Brezel.
Wenn es schnell gehen muss, darf es auch mal Fastfood sein? Ja oder nein?
Ja.
Oh, okay, das hat mich jetzt überrascht.
Kommt auf an, was für Fastfood, oder?
Genau.
Ja. Ich muss gerade die ganze Zeit so schmunzeln, weil ich tatsächlich gerade in so einer Low-Carb-Challenge drin bin, seit letzter Woche. Ich stelle mir ja immer mal gerne wieder so Herausforderungen. Also ich habe ja letztes Jahr, habe ich es ja mal versucht, drei Monate vegetarisch und habe da 6 Monate draus gemacht. Das hat ganz gut funktioniert. Und jetzt kam meine Frau tatsächlich auf die Idee, Low Carb mal zu machen und das einfach mal auszuprobieren, so eine 8-Wochen-Challenge. Erstaunlicherweise geht es ganz gut tatsächlich. Also am Wochenende fällt es mir schwerer wie unter der Woche. Ich habe jetzt am Wochenende auch so ein Low Carb Brotbacker, das tatsächlich verdammt lecker ist. Du guckst mir so Fragen an. Ich muss es versuchen, Entschuldigung. Ja, ich stelle mich so eine Challenge. Ich sage ja nicht,
meine theoretisch ist, dass der Frau keine Lust mehr auf Pizza hat, aber.
Das kann auch sein, ja. Ich sage ja auch nicht, dass ich es geil finde, aber ich sage, dass es gar nicht so schlecht ist und dass es funktioniert tatsächlich.
Ja, und fühlst du dich anders oder bringst
du? Ich habe es jetzt erst eine Woche gemacht, also okay. Ich kann jetzt noch nicht wirklich krass sagen, dass es mich vitaler macht und krasser macht. Aber ich versuche es jetzt einfach mal und mir fällt es wahnsinnig schwer, so wie jetzt, dass du hier Butterbrezeln mitbringst. Na, super, danke dafür.
Das wusste ich, hätte ich deine auf der Fahrt schon gegessen.
Nee, alles gut, aber ich versuche das jetzt gerade mal und ich finde es eigentlich spannend. Ich weiß nicht, ob ich alles richtig mache, vermutlich nicht. Aber ich finde es halt generell einfach interessant, mal ein paar Wochen auf die Ernährung zu achten. Und wie gesagt, mein Low-Carb-Brot ist gar nicht so schlecht.
Ja, und was heißt Low-Carb? Also gar nichts, oder?
Nein, also einfach nur darauf achten, dass man halt wenig, ja. Klar, da gibt es ja auch Salat mit Fleisch und solche Sachen halt dann, ja. Ich will jetzt aber auch nicht zu viel von meinem Ernährungsplan sagen, weil sonst wird er hier zerfetzt. Nee, aber ist einfach nur spannend. Und ja, wie gesagt, ich hab so ein Brot gemacht, also mit Brotbacke hat es ja nicht wirklich viel zu tun, weil im Endeffekt rührst du ein paar Zutaten zusammen und schiebst in den Ofen. Aber
ja,
geht.
Mir backet ja auch so ein Brot. Ja. Darf ich ja gar nicht öffentlich sagen eigentlich, aber die Nachfrage ist da und klar, da sind halt hauptsächlich geröstete Saate drin und wenn das jemand möchte oder braucht, soll er es lieber bei uns holen wie im Supermarkt.
Also ich habe eins gemacht, das war Magerquark, Eiweiß, geschrotete Leinsamen, Amaranth und Sesam und das einfach quellen lasse, formt, dreimal eingeschnitten, ab in den Ofen.
Ist okay. Klingt sehr gesund.
Es ist völlig in Ordnung, also weil Backware ist halt wirklich mein Endgegner, wenn die weglässt und von dem her war das völlig in Ordnung, dass man da halt sagt, da kann man mal versuchen. Wie gesagt, das ist nur ein Versuch, ich werde auf jeden Fall berichten, wie es da weitergeht, aber deshalb muss die auch
so. Vergiss halt deinen Sauerteig nicht in der Zeit.
Nein, natürlich nicht, den habe ich jetzt gestern erst gefüttert, dass der mir nicht kaputt geht, aber deshalb muss die so schmunzeln und ich werde berichten und genau,
schau mal,
wie lange es durchhält. Ich freue mich schon auf meinen Cheat Day.
Hast du denn regelmäßig iPad? Nee,
bisher noch gar nicht. Bisher bin ich auch echt standhaft, aber schauen wir mal.
Ich würde gerne noch auf ein Thema kommen, Stichwort Weizen. Du hast vorher schon angedeutet, da gibt es viel Literatur oder ja, viel wird da verteufelt. Ist er wirklich so schlecht wie sein Ruf oder kannst du jetzt ein für alle Mal mit diesem Vorurteil aufräumen?
Weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann, aber wissenschaftliche Belege gibt es eigentlich nicht dafür, dass jetzt Weizen schlecht sein sollte. Natürlich kann man es von verschiedenen Gesichtspunkten, Aspekte angucken, aber ich denke, ein großes Problem ist halt der verarbeitete Weizen. Die reine Stärke, wo in viele Fertigprodukte mit drin ist und dann dieses Übermaß, wie wir dann der Weizen so konsumieren.
Ist auch die Züchtung vielleicht über die viele Jahre ein Problem?
Da bin ich jetzt biologisch nicht so im Bilde, aber ich habe natürlich darüber gelesen und da taucht es natürlich immer wieder auf, dass auch die Züchtung und so weiter, ja, wir bearbeiten, ja, und auch bearbeitet wird, einfach die gravierendste Dinge sind, wie sich's auswirkt.
Und was sind dann die Ursachen dafür, dass es eben so, wie du eingangs gesagt hast, trotzdem die Leute immer mehr werden, die es nicht vertragen?
Ich denke, da ist euer Handwerk mit dran schuld. Einfach die Teigführung. Also da könnt ihr sicherlich als Fachleute mehr dazu sagen, aber es hängt und fällt an der Teigführung. Also da sind Food Maps drin. Das sind Stoffe, die dann Schwierigkeiten machen bei uns im Magen-Darm-Trakt, wo anfangen zu blähen und so weiter. Und da, wenn ich keine lange Teigführung habe, habe ich nach einer Stunde die höchsten Foodmap-Anteile im Teig und nach 4-5 Stunden ein ganz geringer Teil nur. Und dadurch habe ich auch eine bessere Verträglichkeit.
Ja, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Die Studie kam ja vor ein paar Jahren raus. Die ist zwar wieder ein bisschen verändert worden inzwischen, aber auf jeden Fall lässt sich wohl sagen, dass umso länger die Teigführung, umso länger die Fermentationszeit, umso verträglicher. Das ist schon so, oder?
Ja, also ich erkläre es banal immer, da ist ja schon eine Vorverdauung im Gang, sodass es uns im Körper dann leichter fällt.
Cool, ich würde noch ganz gerne kurz auf ein Thema eingehen, das steht nicht auf dem Zettel, aber wir zwei hatten es vorher noch davon, bevor der Ingmar gekommen ist. Wir sehen ja beide, also wir sehen generell so ein bisschen eine Entwicklung in der Verbrauchersicht so ein bisschen. Die Leute essen wieder bewusster, geben doch mal wieder ein bisschen mehr Geld fürs Essen aus. Du hast ja auch gesagt, du stehst da total dahinter und findest das gut. Denkst du, woran liegt es, dass die Entwicklung wieder kommt, das Bewusstsein für das gute Essen? Liegt es auch ein bisschen dran, dass die Unverträglichkeit in Anführungszeichen ein bisschen aufkommt wieder? Also woher kommt der Trend, dass die Leute wieder bewusst drauf achten?
Vielleicht schon Ursache, weil manche Unverträglichkeiten haben. Das heißt, die müssen dann wieder selber was herstellen und so, dass sie wissen, was ist drin in meinem Brot oder ja in meinen Gerichten, dass sie das selbstverantwortlich, eigenverantwortlich das Ganze machen. Ich denke aber auch so bestimmte Social-Media-Kanäle, Influencer und so weiter, gibt's Rezepte oder irgendwelche Kostformen, wo die Leute vielleicht auch Lust kriegen, wenn sie das da sehen, bildhaft oder beworben wird, ja, dass da ja der Trend einfach wieder mehr dazu geht.
Jetzt würde mich noch ein bisschen was so aus deinem praktischen Alltag interessieren. Du hast vorher ja schon gesagt, du kriegst dann immer wieder Besuch von Leuten, die einfach Brot nicht mehr vertragen oder auch vielleicht denken, sie vertragen es nicht oder bestimmtes Brot nicht vertragen. Hast du ein Beispiel, wo du dann wirklich Leute auch helfen konntest, die dann Brot wieder essen konntet aufgrund von einfach ja verschiedene Dinge, die du gemeinsam mit den Leuten dann verändert hast?
Also wenn ich die da habe und alles erfragt habe und merke, dass jetzt nicht Zöliakie oder Allergie vorliegt, sondern das sogenannte Reizdarmsyndrom mit unterschiedlichen Unverträglichkeiten, dann ist es einfach zu gucken, die Toleranzgrenze auszutesten von den Lebensmitteln, was die Patienten vertragen oder nicht. Und da spielt aber auch oft die Rolle, dass die Leute ja oft schon viele Jahre unter den Symptomen leiden mit starken Bauchweh, Übelkeit, Durchfälle mit mehr wie 10-mal am Tag. Und dann haben die natürlich auch Angst vorm Essen oder auch Angst, was Neues zu probieren. Und dann ist auch oft meine Aufgabe, denen ein Stück weit die Ängste zu nehmen oder wieder hinzuführen an bestimmte Lebensmittel, dass sie sagen, okay, ich vertrage da doch vielleicht jetzt nicht ein halbes frisch gebackenes Brot auf einmal, aber zumindest wieder mal in Genuss zu kommen, eine Scheibe zu essen.
Und wie geht's den Leuten, wenn die tatsächlich dann mal wieder dahin kommen, dass sie Brot essen können, wenn die jahrelang darauf verzichten
mussten? Ja, die sind dann natürlich mega glücklich, weil es einfach auch die Vielfalt vom Essen wieder erweitert, weil die haben ja oft totale Einschränkungen, ob das jetzt an Gemüsesorten sind, Obst lassen sie manchmal komplett weg wegen der Angst vor dem Fruchtzucker, dann kommt die Weizenunverträglichkeit in Anführungszeichen dazu und dann kann man sich schon vorstellen, wie eintönig so ein Tag aussieht an Essen.
Aber dann empfiehlst du dann Brot, wo du weißt, okay, da ist irgendwo eine lange Fermentationszeit
genau.
da und die vertrage trotzdem nicht alles Brot,
genau.
aber zumindest halt genau. Dann Brot, was gut gemacht ist.
Und vielleicht genau. erstmal mit noch wenig Ballaststoffanteil, weil die ja auch wieder zu Blähungen führen können, sondern dass man da wirklich schrittweise vorgeht.
Ich würde gerne noch so ein bisschen einen Blick in die Zukunft wagen. Was denkst du, wie geht es weiter mit dem Thema Ernährung? Das ist ja so, ja, in aller Munde sprichwörtlich, ist emotional brutal aufgeladen. Es gibt so viele Trends. Ein Megatrend, habe ich jetzt noch nicht mal gelernt, im Brotsommelier-Kurs ist, du bist, was du nicht isst. Also jeder grenzt sich ab, indem er noch mehr weglässt wie der andere. Wo geht es hin so in den nächsten Jahren? Was denkst du?
Also ich denke, Ernährung wird immer Thema sein in der Gesellschaft, ob das jetzt dieses, ja, dass man sich in den Vordergrund stellt, jetzt vertrage ich das nicht oder jenes nicht, um Aufmerksamkeit zu kriegen, aber auch natürlich, dass Neues erforscht wird oder dass man vielleicht auch sagt, wir haben jetzt auch jahrelang, waren wir abhängig von bestimmten industriellen Produkten, dass man jetzt vielleicht auch wieder sagt, zwecks CO2-Abdruck etc., vielleicht auch mal sagt, ich mache wieder vieles selber oder produziere dadurch auch weniger Müll.
Und das Thema Unverträglichkeit der Allergie, wird es noch mehr zunehmen oder wie
schwer zu sagen. Also schwer zu sagen. Eine große Rolle spielt ja natürlich da unser Darm und den müssen wir gesund halten. Ob das Mikrobiom ist, also diese Darmbakterie, was da drin ist, was auch wichtig jetzt ist in Corona-Zeiten fürs Immunsystem. Und da muss man schon sagen, ja, das ist das Allerwichtigste, mit einer guten Ernährung, mit einem guten Lebensstil, das aufrecht zu erhalten, gesund zu halten.
Hast du einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer noch? So, gibt es irgendwie so einen grundlegenden Tipp, den jeder falsch macht, so, oder der größte Fehler, den man so machen kann in der Ernährung?
Spontan finde ich immer ganz wichtig, dass man sich Zeit nimmt zum Essen. Also wirklich eine Essenspause auch macht, wenn man im Job ist, wirklich auch weg vom Arbeitsplatz geht. Energietanke in Form von Nahrungsaufnahme, aber auch dann Krafttanke mental. Und da ist dieses wirklich Weggehen. Und dann habe ich auch Genuss und kann achtsam essen und bin dann auch wirklich nicht nur im Bauch satt, sondern auch mental satt. Und das finde ich, würde ich jedem mitgeben in unserer stressigen Gesellschaft, dass man das wieder mehr wertschätzt und auch versucht einzuhalten.
Sehr gut.
Mhm. Also auf jeden Fall
wichtig. Vor 2 Jahren mal an diesem Laufprogramm teilgenommen da von der Zeitung hier, von der örtlichen. Und da war auch so ein Ernährungsexperte dabei und der hat es ähnlich gesagt. Der hat gesagt, die größte Sünde der Deutschen beim Essen ist, dass dieses Zwischeneige esse. Weil man dann auch viel isst, wo man gar nicht wirklich registriert, nicht wirklich was davon hat, aber halt dann oft viel zu viel.
Nehme ich mich direkt mit. Ich bin so der typische auf die Hand und los geht's und weiter geht's. Ja. Und während man arbeitet noch nebenher ein bisschen was esse, das ist völlig, völlig fatal und völlig falsch.
Wir hatten heute ein paar Kranke bei uns in der Bäckerei. Es geht gerade brutal rum und ich habe ja auch nur eine Schwarbe Vesper zwischen Neige.
Caps zu. Ja, nee, und ich finde, das ist auch wichtig. Und vor allem finde ich es auch wieder hochspannend, dass es doch wieder mental und alles zusammenhängt. Also man muss das immer als großes Ganzes sehen. Mhm. Und das finde ich immer so das Spannende an dem Thema. Und ich finde, Ernährung ist tatsächlich so ein Ding, man achtet ja mal kurz wieder drauf, dann achtet man wieder nicht drauf.
Und dann machen wir 8 Wochen Low Carb.
Ja, genau, macht man mal 8 Wochen Low Carb, 3 Monate vegetarisch, solche Sachen. Und dann achtet man wieder gar nicht drauf. Von dem her ist das ja schon wirklich ein spannendes Thema, was man, glaube ich, nie genug beleuchten kann. So, das muss man schon immer wieder ein bisschen auf dem Schirm haben.
Ja, ja, ich fand es jetzt heute super spannend, dass wir das jetzt heute mal so ein bisschen aus der Brotsicht mal von einer Expertin uns näher bringen lassen durften. Und ich denke, da war vieles dabei.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch, oder wir haben noch 2 Fragen an dich. Kann man Nutella mit Laugenweckle essen?
Ja.
Das ist eine gute Kombination, oder?
Ja.
Okay. Und wenn, macht man dann noch Butter drunter?
Mache ich sogar manchmal auch.
Okay. Und das von der Ernährungsmittel. Also ja, jetzt können wir aufhören mit der Frage.
Okay. Jetzt wird die Frage begraben für immer und ewig.
Mir hattet übrigens, das muss ich noch schön zu dem Thema sagen, letzte Woche unsere Abschlussprüfungen im Brotsommelierkurs und da war ein Thema Food Pairing. Und da musste ich erklären, warum Nutella und Laugengebäck zusammenpassen soll.
Okay. Gibt die fachliche Antwort los.
Ah, das du hast jetzt ja die einmal. Weiß ich nicht mehr, was ich da gesagt habe.
Kindheitserinnerungen.
Da kann niemand was dagegen sagen.
Warum hast du eigentlich da nicht deine Sommelier-Arbeit drüber geschrieben?
Ja,
das wär ein cooles Thema gewesen. Cooles
Thema gewesen. Naja. Aber weiß nicht, ob es so ergiebig gewesen wäre.
Ich hätte das Vorwort geschrieben. Okay, Heike, vielen Dank. Du hast jetzt noch die einmalige Chance, Werbung für dich zu machen. Wo erfährt man viel über dich, wenn ich jetzt Bock habe, mich mit dem Thema Ernährung mit dir auseinanderzusetzen? Wie komme ich an dich ran? Wo findet man dich? Wo kriege ich mehr von dir?
Also ihr könnt mich natürlich über Google finden. Wenn ihr Ernährungsberatung Schwäbisch Hall googelt, da findet ihr mich. Oder natürlich arbeite ich auch mit Haller Ärzten zusammen. Wenn ihr tatsächlich diagnostische Beratung braucht, dann sprecht auch da gern eure Ärzte drauf an, wo ihr fachliche Ernährungsberatung bekommt.
Bist du da exklusiv oder gibt's da...
Nein, es gibt mehrere. Ich bin sogar auch in einem Netzwerk, das nenne ich jetzt hier auch. Das nennt sich Netzwerk Dr. Ambrosius. Das ist Deutschlands größtes Netzwerk an Ernährungsfachkräften. Wir haben alle eine Ausbildung oder sogar Bachelor, Master bis hin zum Doktortitel in Ernährungswissenschaften. Denn Ernährungsberatung darf in Deutschland jeder machen. Dürftet auch ihr machen. Das ist nicht geschützt.
Ah, ja. Neue Geschäftsidee.
Ja, let's go.
Und von daher ist es für einen Laie oft auch wirklich schwierig, wer hat wirklich eine Ausbildung oder ein Fachwissen wirklich dahinter, was auch fundiert ist und von der Qualitätssicherung und auch Kassen anerkannt ist.
Ist das ein Problem? Weil das ist ja ein Riesenthema.
Ja, natürlich. Jeder darf Ernährungsberatung machen und jeder berät dann halt, keine Ahnung, traditionell chinesische Medizin, ayurvedische oder nur Low Carb oder was auch immer an Abnehmprogramme gibt. Ja, da ist kein Schutz da. Und
okay, also kann ich mir jetzt 5 YouTube-Videos reinziehen und danach sage, ich bin jetzt ja. Große Ernährungsberater. Ja.
Die halbe Stunde hat doch jetzt gereicht.
Ja, ja.
Ja, das ist natürlich und schwierig.
Okay. Und wie
das
gesagt,
halt, dadurch, dass es so viele Leute gibt, die da Bedarf dran haben, sind da bestimmt auch viele unterwegs, die halt das dann anbietet.
Und gerade wenn man Ernährungsberatung googelt, dann kommen natürlich alle dann letztendlich drauf.
Okay, also als Tipp halt einfach auch, wenn man sich auf den Weg macht, eine Ernährungsberaterin zu suchen, dann sollte man vielleicht schon auch mal ins Impressum reingucken und das auch hinterfragen,
genau.
Wo kommt die Ausbildung her, wo kommt das Wissen her, was natürlich schon auch Sinn macht.
Genau.
Okay. Deswegen haben wir den Podcast ja nicht der Leute gemacht, sondern wir hatten heute die Heike zu Gast, weil mir hätte uns das ja nicht der Leute zutraut.
Ich habe eh keine Ahnung, also bitte.
Deswegen machst du auch Low Carb.
Richtig. Genau, okay. Deshalb versuche ich das jetzt mal aus. Wunderbar. Liebe Heike, vielen herzlichen Dank. Ja. War hochspannend.
Ja.
Ja, nichts mehr dazu zu sagen.
Nichts mehr dazu zu sagen.
Nee, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. War echt spannend. Wie gesagt, wir hatten das von der ersten Stunde auf dem Schirm, dass wir mal auf jeden Fall eine Ernährungsberaterin hier im Podcast haben wollten. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ingmar darf auch noch was sagen.
Ja, von mir einer Seite auch. Vielen Dank. Ich habe es ja vorher schon gesagt, ja. Und der David hat es jetzt auch noch mal gesagt. Mir hat es schon lange vor und schön, dass es jetzt heute geklappt hat. Und was mich natürlich besonders freut, es gibt ja viele Ernährungsberater draußen, wie wir gerade schon festgestellt haben. Und oft ist das Brot und der Weizen so ein bisschen in Verruf. Mich hat es gefreut, dass du damit heute ein bisschen aufräumen konntest. Und genau, ich hoffe, der ein oder andere da draußen war da auch was Spannendes dabei.
Ja, ich bedanke mich auch. War für mich Neuland hier, den Podcast mit euch zu gestalten. Aber hat wirklich Spaß gemacht und hat mich gefreut, dass ich hier sein durfte.
Wunderbar. In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao.